Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hörgang Med Uni Wien. Heute schauen wir wieder in die Werkstatt von Forschern, in die Gedankenwelt von Medizinern hier an der Med Uni. Weniger Zeit in Bürokratie stecken, dafür mehr Zeit und Geld in effektive Forschung investieren. Dieser Satz von Markus Zeitlinger, der bringt es auf den Punkt. Heute sprechen wir über die Zukunft der klinischen Forschung hierzulande. Geht es um neue Studien, neue Forschungsgebäude und letztlich geht es um die Frage, wie kommt die Forschung beim Patienten, bei der Patientin an? Ich spreche, wie gesagt, mit dem Leiter der klinischen Pharmakologie an der Med-Uni Wien. Der Hörgang ist zu Gast bei Markus Zeitlinger.
Grüß Gott.
Wir sitzen uns hier gegenüber im AKH am Währinger Gürtel, Ebene 6. Auf Facebook kursiert allerdings bereits ein Video, in dem Sie das neue Zentrum für translationale Medizin, das CTM, besichtigen. Wann beginnt der Umzug und ja, wie groß ist die Vorfreude?
Ja, die Vorfreude ist riesig. Der Umzug ist momentan für Juli diesen Jahres geplant, also wenige Monate. Und tagtäglich gibt es wieder spannende Details zu besprechen, auch noch mit den Firmen, die das planen. Also jetzt gerade habe ich für 200 Türen die Schlösser und das Schließsystem sozusagen ausgetüftelt, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt geht's so richtig ans Eingemachte.
Zwischen der klinischen Forschung und der praktischen Anwendung gibt es eine Brücke und diese Brücke existiert tatsächlich in diesem neuen Gebäude. Die werden Sie auch täglich überqueren. Herr Professor Zeitlinger, neue Forschungsgebäude, Phase 1, Phase 2 Zentrum, das klingt sehr nach Zukunft. Wir wollen uns aber zuerst anschauen und Sie auch ein bisschen näher kennenlernen und dazu müssen wir ein paar Schritte zurückgehen in die Vergangenheit. Wie sind Sie eigentlich ursprünglich zu Ihrem Fachgebiet gekommen und wussten Sie immer schon, dass Sie in die klinische Pharmakologie gehen wollen?
Natürlich gar nicht. Man rutscht in solche Dinge hinein. Natürlich gab es ein paar Trigger in meinem Leben. Also Internist wollte ich eigentlich immer werden und die klinische Pharmakologie ist ja ein Additivfach. Also zu meiner Zeit war es ein Additivfach. Jetzt ist es eine Spezialisierung zur inneren Medizin. Für mich war immer die Infektions- und die Antibiotikaforschung eigentlich auf der einen Seite besonders interessant. Und da war die klinische Pharmakologie ein Fach, mit dem ich mich da sehr identifizieren konnte. Und natürlich, wie bei so vielen Dingen, gab es dann auch einen ganz persönlichen Trigger, wo ich mir gedacht habe, neue Therapien, so etwas brauchen wir. Und das war tatsächlich eine Krebsdiagnose in meiner engsten Familie. Also meine Mutter ist an Krebs gestorben zu dem Zeitpunkt, wie ich fertig wurde mit dem Medizinstudium. Und das war für mich natürlich ein ganz starker Trigger, mich besonders stark in Medikationsforschung zu engagieren.
Können Sie uns auch kurz etwas über Ihren Werdegang sagen? Wo waren Sie überall tätig?
Grundsätzlich war meine Tätigkeit tatsächlich in erster Linie in Wien, allerdings hier an verschiedenen Kliniken. Also hier habe ich in erster Linie gearbeitet, natürlich an der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie, auch an der Universitätsklinik für Innere Medizin 1, da im Bereich von Infektionskrankheiten. Und international sind das vor allem meine Tätigkeiten für die Europäische Arzneimittelbehörde, für die EMA.
Die klinische Pharmakologie, das ist eine eher kleine Fachgruppe. Wie viele Kolleginnen und Kollegen gibt es da in Österreich?
Na, wir haben so in etwa 30 Fachärzte. Es streifen zwar viel mehr Menschen und viel mehr Ärztinnen und Ärzte die klinische Pharmakologie im Rahmen ihrer Ausbildung, weil sie da eine gewisse Zeit verbringen, sehr oft beispielsweise ihr Master oder Diplomarbeit machen, beziehungsweise auch ihren PhD machen, aber die wenigsten bleiben dann eben zeitlebens im Bereich der klinischen Pharmakologie und deshalb gibt es nicht sehr viele fixfertig Ausgebildete.
Wir erleben ja gerade einen historischen Ausbau der Med-Uni Wien. Was bedeutet das eigentlich ganz praktisch für Ihre Patientinnen und Patienten?
Nun, die neuen Gebäude, die wir da haben, das ist ein bisschen so ein Paradigmenshift. Momentan machen wir bereits sehr viele Studien an gesunden Probandinnen und Probanden und auch schon viele Studien eigentlich an kranken Menschen. Und die Idee ist jetzt, dass wir nicht mehr wie bislang zu diesen einzelnen Patientinnen auf die unterschiedlichen Kliniken im Haus gehen, also von einem Punkt quasi weg ausstrahlen, sondern wir wollen jetzt diese Patientinnen und Patienten alle zu uns bringen, weil wir dann die Prozesse viel besser standardisieren, viel effizienter gestalten können und das, was schlussendlich überbleibt für den Patienten, weil die ganze Logistik dahinter ist natürlich komplett irrelevant, das interessiert niemand, aber das, was überbleibt, sind hoffentlich schnellere Diagnosen, individuellere Therapien und einfach der Zugang schlussendlich zu Behandlungen, die es ansonsten noch nicht gegeben hätte.
Viele Menschen hören das Wort Forschungszentrum von Phase 1-2-Zentrum ganz zu schweigen und denken sich, das ist ganz weit weg, das ist was für die Wissenschaft, das hat mit meinem gesundheitlichen Problem nichts zu tun. Fehler, dort passiert ja etwas, was ganz relevant sein kann.
Ja, das ist ein Riesenfehler, weil einfach viele Therapien, die heute Standard sind, waren vor wenigen Jahren noch Studien. Und das vergisst man natürlich, dass eigentlich alle Medikamente, die wir zur Verfügung haben, im Rahmen von Studien entwickelt wurden und dass wir die eigentlich nicht zur Verfügung hätten, wenn wir uns damit nicht ganz, ganz gezielt und systematisch über viele Jahre beschäftigt hätten. Das Entscheidende ist natürlich, wir wollen extrem schnell lernen. Und das, was im Studienprotokoll steht, an das wir uns natürlich auch halten möchten, das soll dann ganz, ganz rasch, und das ist ja auch eben dieses Spezielle an diesem Zentrum, morgen schon Teil der klinischen Routine sein. Das heißt, wenn man das jetzt ganz plakativ sagen möchte, werbetechnisch sagen möchte, dort entsteht die Medizin von übermorgen, aber die Wirkung sehen wir eigentlich schon im nächsten Jahr.
Sie leiten, wie gesagt, ein Phase 1-2-Zentrum, da geht es um die frühe Medikamentenentwicklung, also Phase 1, und um die ersten Wirksamkeitsprüfungen beim Patienten. Was passiert dort, was in einer normalen Klinik nicht möglich wäre?
Streng genommen eigentlich nichts, was in einer normalen Klinik nicht auch möglich wäre, weil auch dort bekommen die Patientinnen und Patienten natürlich eine Behandlung und auch auf einer normalen Klinik, unter Anführungszeichen, könnte man die Patientinnen und Patienten in eine Studie einschließen. Aber wir machen das einfach effizienter. Und wir haben dort den Zugang zu den neuesten Technologien, zu molekularen Analysen. Stichwort, es gibt Core-Facilities direkt im gleichen Gebäude. Wir haben ein PET-MR und ein PET-CT-Scan direkt auf der gleichen Ebene. Damit können wir eine extrem individualisierte und personalisierte Behandlung ermöglichen, ohne dass der Patient eigentlich das Gebäude verlassen muss.
Der klinische Pharmakologe, der braucht eben eine Klinik und der braucht Patienten, um zu forschen. Ein Beispiel dafür, wie wichtig dieser Zusammenhang ist und wie schnell Forschung auch im Alltag landen kann, sind zum Beispiel Ihre jüngsten Impfstoffstudien zu Covid bzw. zu Covid und zur Pneumokokkenimpfung. Können Sie uns das in möglichst einfachen Worten erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Studie gewesen. Das ist das, wenn man zum Hausarzt geht und der Hausarzt möchte, weil das im Influenza vorgesehen ist oder wenn man es besprochen hat, mehrere Impfungen gerne geben. Und dann gibt es immer diese Verunsicherungen, na Herr Doktor, mehrere Impfungen auf einmal, ist das überhaupt gescheit? Wirkt das? Oder habe ich dann vielleicht mehr Nebenwirkungen, aber kein so gutes Ansprechen? Und ganz genau das haben wir uns angeschaut mit einer Covid-Impfung und mit einer Pneumokokken-Impfung, also zwei Impfungen, die empfohlen sind, vor allem für ältere Menschen, und haben die zeitgleich gegeben oder eben nur jeweils eine Impfung oder jeweils nur Placebo, um in einer randomisiert kontrollierten Studie, also das ist das am besten kontrollierte Studiensetting, diesen Effekt zu evaluieren. Und das, was rausgekommen ist, die Nebenwirkungen waren komplett vergleichbar. Ganz egal, ob man jetzt beide Impfungen gegeben hat oder nur die Impfungen einzeln. Und sie waren generell nicht mit schweren, unerwünschten Ereignissen vergesellschaftet. Und beide haben genau gleich gut gewirkt. Das heißt, die Quintessenz daraus ist, ja, der Arzt oder die Ärztin kann tatsächlich beides gleichzeitig verabreichen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil ich muss nur einmal in der Ordination warten.
Das erinnert an die Fragen, kann man Covid und Influenza gemeinsam geben?
Ganz genau. Im Bereich von Covid und Influenza gibt es ja auch schon die ersten Impfstoffe, die in der Pipeline tatsächlich so entwickelt sind, dass man dann nicht mehr zwei Spritzen braucht, sondern dass das im Optimalfall dann sogar schon in einer Spritze drinnen ist.
Würden Sie sagen, Sie waren ja während der Pandemie sehr präsent in den Medien. Würden Sie sagen, ist Covid heute noch ein Problem der Medizin oder doch eher der Organisation?
Naja, es ist schon nach wie vor ein Problem der Patienten, so würde ich es mal sagen. Auch wenn jetzt natürlich sehr viele Patienten mit Covid und nicht mehr wegen Covid im Spital landen, sehen wir ganz deutlich noch diese Wellen. Und momentan haben wir eigentlich drei Wellen. Wir haben eine Covid-Welle, gefolgt von einer Influenza-Welle, gefolgt von einer RSV-Welle. Und Covid war in den letzten Jahren noch immer mit mehr Hospitalisierungen behaftet als die beiden anderen Infektionskrankheiten gemeinsam. Das bedeutet nicht, dass jetzt sehr viele Menschen an Covid versterben, aber das bedeutet natürlich, dass ich nach wie vor noch Isolationsmaßnahmen habe, zusätzliche Hygienemaßnahmen habe und natürlich nach wie vor meine besonders gefährdeten Gruppen habe, die überproportional häufig im Spital landen. Das heißt, Covid ist eher eine Art Verstärker von bestehenden Problemen, sowohl für die einzelnen Patienten und Patientinnen als auch für das Gesundheitssystem, als jetzt die Krise, wie wir sie kennengelernt haben.
Die Aufmerksamkeit für Covid-19 ist weg oder die ist zurückgegangen, die Krankheit selber nicht, so kann man es, glaube ich, auch zusammenfassen. Vergangenes Jahr wurden in Österreich mehr als 1200 Todesfälle durch SARS-CoV-2 registriert. Das ist mehr als an Brustkrebs gestorben sind zum Beispiel, der sehr viel präsenter ist. Darum ist Covid natürlich auch weiterhin relevant für Spitäler. Wie würden Sie sagen, hat sich unser Risikoempfinden verschoben oder haben wir die Krankheit verdrängt?
Ich glaube beides tatsächlich. Die Menschen haben sich an das Risiko gewöhnt tatsächlich, aber es gibt natürlich auch eine Verdrängung, weil dieses Thema einfach emotional komplett erschöpft ist. Wir haben das über Jahre, Tag aus, Tag ein gehabt. Es hat unseren Alltag geprägt und jetzt möchte man so etwas auch einfach abhaken. Und das führt dann zu so einem paradoxen Zustand. Wir akzeptieren einfach Risiken, die wir früher niemals akzeptiert hätten. Und jetzt nehmen wir Covid sehr passiv einfach hin. Das passiert mit uns, ja, ist halt so.
Wer sollte heute noch besonders wachsam sein?
Naja, ganz klar natürlich alte und immunsupprimierte Patienten, genau die Patientengruppen, die wir damals rauf und runter rezitiert haben, dass sie sich besonders schützen sollten. Das hat sich eigentlich nicht geändert.
Wir haben vorher, ganz kurz haben Sie angerissen, die Sorge vor Nebenwirkungen bei der jüngsten Impfstoffstudie. Sie beschäftigen sich ja als Pharmakologe logischerweise auch sehr stark damit, mit Neben- und Wechselwirkungen, also mit dem, was nach der Zulassung passiert eines Medikaments. Warum werden die so selten gemeldet?
Naja, weil wir es meistens nicht am Radar haben und das war bei Covid genau umgekehrt, also vor allem bei den Covid-Impfstoffen genau umgekehrt. Da haben wir ein massives Überreporting gehabt, weil die Menschen sehr stark in sich hineingehorcht haben und alles mit der Impfung assoziiert haben. Und normalerweise haben wir eigentlich ein massives Underreporting, was ein bisschen paradox auch ist, weil wir in Österreich und eigentlich in der gesamten EU unser Meldesystem umgeändert haben. Früher konnten eigentlich nur Angehörige vom Gesundheitssystem einmelden. Heutzutage kann tatsächlich jeder einmelden, nämlich auch die Patientinnen und Patienten selber können einmelden in eine zentrale Datenbank. Das bedeutet noch längst nicht, dass diese Nebenwirkung, die vielleicht auch gar keine Nebenwirkung ist, aber dass dieses Ereignis jetzt irgendwann in einer Fachinformation oder in einem Beipacktext steht. Aber es wird eingemeldet und es wird bewertet, geht schlussendlich dann zwischen der Zulassungsbehörde und den Firmen, die diese Produkte produzieren, hin und her und könnte tatsächlich irgendwann eben in so einer Fachinformation drinnen landen. Das machen die wenigsten, weil sie es einfach gar nicht am Radar haben, weil sie sich denken, naja, mein Gott, was soll jetzt das bisschen Kopfweh? Aber da vergisst man, dass wir Nebenwirkungen in zweierlei Hinsicht besser verstehen wollen. Das eine ist, besonders schwere Nebenwirkungen wollen wir auf jeden Fall verstehen, auch wenn sie extrem selten sind. Aber wir wollen natürlich auch die Häufigkeit gut einschätzen können, weil wenn jeder jetzt Kopfweh kriegt, wenn er eine bestimmte Tablette gekriegt hat, möchte man vielleicht dann doch lieber das nächste Mal eine andere Tablette nehmen, auch wenn das Kopfweh gar nicht so wild war.
Das heißt, auch eine vermeintlich banale Nebenwirkung wäre des Meldens wert.
Absolut, ja.
Meine nächste Frage wäre gewesen, was geht verloren, wenn diese Meldungen fehlen? Aber das haben Sie im Prinzip eh schon jetzt ausgeführt. Anders gefragt, wie viel Unsicherheit gehört eigentlich zur Medizin?
Wie viel Unsicherheit gehört zur Medizin? Naja, hoffentlich möglichst wenig am Ende des Tages. Lassen Sie mich es ein bisschen anders herum formulieren. In einer klinischen Studie ist wie ein Messinstrument. Und wenn ich eine Therapieoption A 100 Menschen gebe und eine Therapieoption B 100 andere Menschen gebe, dann kann ich nachher mit statistischen Tests extrem gut auswerten, welche von diesen Therapieoptionen im Durchschnitt die bessere ist. Aber trotzdem, und das ist das Paradoxe daran, weiß ich bei meinem 201. Patienten nicht hundertprozentig genau, ist jetzt Therapieoption A oder B besser, weil es einfach individuelle Unterschiede gibt. Und das ist diese Unsicherheit, die uns im Alltag ein bisschen zu schaffen macht. Und da ist nach wie vor, so wie es immer war, der Arzt natürlich gefragt und das Zwischenspiel und die Interaktion zwischen Arzt und Patient. Wenn der Arzt einfach das nächste Mal nachfragt, na, wie ist es Ihnen gegangen mit dieser neuen Therapie, die ich Ihnen gegeben habe, und wenn das einfach nicht befriedigend ist, dann war vielleicht doch die Option B die bessere und da muss ich das halt auch austauschen. Das alles kostet aber Zeit und wie wir wissen, ist Zeit die Komponente, die wir leider Gottes in unserem Gesundheitssystem am allerwenigsten zur Verfügung haben.
Es gibt immer noch genügend Menschen, die Studien grundsätzlich nicht trauen, obwohl sie davon profitieren. Das kennt man auch aus anderen Lebensbereichen. Das Wort halt vom Versuchskaninchen, dass man nicht sein will, geistert da herum. Woher kommt dieses Misstrauen?
Gibt es ein paar unterschiedliche Wurzeln. Also einerseits gibt es natürlich historisch tatsächlich ethische Verfehlungen. Da denken wir alle an diese furchtbaren Nazi-Experimente. Aber es gab natürlich auch später noch Experimente in Amerika, an schwarzen Baumwollpflückern. Also wirklich diese furchtbaren Dinge sozusagen. Der nächste Teilaspekt ist ein bisschen, dass es so intransparent wirkt und komplex wird und etwas, was ich schlecht verstehe und mit mir selber, mit meinem intimsten Selbst zu tun hat und ein Eingriff an der Gesundheit, an der eigenen Gesundheit, intimer geht es natürlich nicht, das verunsichert uns und vor allem auch dieses Abgeben der Kontrolle. Das ist ohnehin für jeden Patienten, vor allem bei einer neuen Diagnose, extrem unangenehm und extrem ungewohnt. Wir geben alle hundertprozentig die Kontrolle ab, wenn wir uns in ein Flugzeug begeben. Aber das ist etwas anderes, das sind wir gewohnt. Wenn wir jetzt eine neue Diagnose haben und hier die Kontrolle abgeben müssen, dann verängstigt uns das. Was aber ein bisschen eine Fehleinschätzung ist, weil in Wirklichkeit ist es nicht so, dass man im Rahmen einer klinischen Studie die Kontrolle abgibt. Das ist eine komplexe Interaktion zwischen natürlich der Pharmafirma, die das produziert, natürlich einer Behörde, die das bewilligt und die man nie kennengelernt hat, aber auch dem Arzt und der Ärztin, die einem nach wie vor betreut und einem selbst. Und das wird sehr, sehr oft, auch wenn man das darstellt, auch grafisch darstellt, vergessen zu erwähnen und zu betonen. Der Patient ist ja nicht ein Meerschweinchen, sondern ist ein integraler Bestandteil der gesamten Studie und ein gleichberechtigter Teilnehmer.
Das ist auch ein Punkt, der anders läuft, als man vielleicht gemeinhin glaubt. Bei einer Studie?
Absolut. Also es beginnt natürlich bei der Einverständniserklärung, beim Informed Consent. Hier wird man über alle potenziellen Wirkungen und auch alternativen Therapien natürlich aufgeklärt. Das geht tatsächlich zurück auf den Nürnberg-Code. Und das immer wieder eigentlich bei den Nazi-Experimenten, weil der Nürnberg-Code war eine Replik eigentlich auf die furchtbaren Nazi-Experimente, der im Rahmen der Nürnberger Prozesse stattgefunden hat. Und da steht einfach drinnen, kein Mensch darf eingeschlossen werden in eine klinische Studie, ohne darüber aufgeklärt worden zu sein. Und das ist bei einem Meerschwein natürlich ein bisschen anders. Da mache ich natürlich schon andere Studien. Und das ist genauso wichtig, ich kann jederzeit auch wieder aussteigen aus dieser Studie. Ich kann es mir jederzeit überlegen und kann dann für mich selbst entscheiden, macht diese Studie Sinn, gerade auch wenn das schwere Eingriffe sind oder schwere Entscheidungen sind wie ein neues Medikament, wenn ich eine Krebserkrankung habe, dann kann ich das natürlich sehr wohl auch mit anderen Ärztinnen und Ärzten besprechen. Und es schaut sowieso jeder auch ins Internet und ChatGPT kann einem dann auch noch beraten.
Wir haben eingangs gesprochen über die neuen Uni-Gebäude, wie das Center for Translational Medicine, als etwas, was die Forschung vorantreiben wird. Jetzt umgekehrt gefragt, was bremst die Forschung in Österreich noch?
Naja, die klassischen Sachen, die man immer nennt, sind natürlich Bürokratie, Finanzstrukturen und Fragmentierung. Bürokratie, ich sage das jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen, weil die Bürokratie natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass wir eben so gute Schutzmechanismen haben, die dann wieder das Vertrauen der Studienteilnehmer ja stärken soll. Aber sie schränkt uns in vielerlei Hinsicht natürlich auch sehr stark ein, gerade weil es in Europa auch Umstellungen gegeben hat mit CETES und sehr komplizierten Prozessen für die Zulassung einer Studie, die nicht optimal verlaufen sind. Gar nicht so auf österreichischer Ebene, sondern auf europäischer Ebene. Die Finanzierungsstrukturen sind teilweise schwierig in zweierlei Hinsicht und das gebe ich natürlich offen auch zu. Sehr viele Studien werden von der pharmazeutischen Industrie gesponsert und die pharmazeutische Industrie möchte Geld verdienen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und das muss man auch akzeptieren. Es gibt natürlich viele akademische Forschungsstrukturen auch, die sind aber meistens, die greifen relativ kurzfristig, die greifen auf wenige Jahre hinausgelegt Und da gibt es andere Länder, die einfach ganz andere Strukturen haben wie in Amerika, wo ich dann für 10 Jahre quasi einfach vor mich hinforschen kann, ohne mir wieder Sorgen zu machen über die nächste Finanzierung. Und die Fragmentierung ist einfach europaweit, aber auch österreichweit gibt es natürlich viele Einzellösungen. Und da fehlen uns auch sehr oft einfach die Netzwerke, um auch genügend Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenzukriegen, um eine gewisse statistische Power halt zu bekommen.
Wir haben, also wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben vielleicht oder was uns gezeigt hat, was sie uns gezeigt hat, ist, dass die Innovation hier an den Universitäten passiert. Zum Beispiel der BioNTech-Impfstoff kommt ja auch aus dem akademischen Bereich und nicht von woanders. Was ist für Sie die wichtigste Lehre aus der Pandemie? Sind Sie sicher auch schon 100-mal gefragt worden, aber es bleibt trotzdem etwas, was relevant bleibt in der Frage. Und natürlich da angeschlossen, was sollte beim nächsten Mal anders laufen?
Die wichtigste Lehre ist für mich, ist eigentlich keine Überraschung, weil gute Forschung rettet Leben und das haben wir eigentlich vorher auch schon gewusst. Was wir aber gesehen haben, ist, besonders effizient ist sie, wenn sie schnell ist, aber auch wenn sie transparent und vertrauenswürdig ist. Weil wenn sie das nicht ist, dann durchdringt eine Maßnahme natürlich nicht die Bevölkerung und dann kann ein Impfstoff beispielsweise nicht das volle Potenzial entwickeln. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gesehen, was möglich ist, wenn die Wissenschaft, die Klinik, die Politik und alle Stakeholder zusammenarbeiten. Aber jetzt habe ich aufgezählt, die Wissenschaft, die Klinik und die Politik. Wo ist da die Bevölkerung, könnte man jetzt fragen. Und das ist natürlich etwas, was wir oft viel zu stark vergessen haben. Das heißt, genauso haben wir gelernt, was passiert, wenn das Vertrauen fehlt, weil man nämlich eben genau diesen Partner, den ich vorher nicht aufgezählt habe, gerne vergisst.
Markus Zeitlinger, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Hörgang MedUni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.